SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Ein Jahr Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Was uns und ihr von diesem Präsidialjahr bleibt, eine Bilanz. Nach dem Klimaabkommen von Paris, jetzt beginnt die Knochenarbeit, auch für die Schweiz. Dann, die EU beginnt heute offizielle Beitrittsverhandlungen mit Serbien.
Das ist ein wichtiger Prestigegewinn. Das ganze Jahr über hat man darüber geredet, ob es gelingt, bis Ende des Jahres die Verhandlungskapitel zu eröffnen. Jetzt ist das soweit.
Sagt dazu der Südosteuropa-Experte im Rendezvous-Gespräch. Und um eins, der Front National ist ausgebremst, vorerst. Das Stoff fürs Tagesgespräch mit unserem Frankreich-Korrespondenten. Im Studio sind Brigitte Kramer und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
Der Bund spart nicht bei der Terrorabwehr. Das hat Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga heute klargestellt. Am Wochenende hatte der Genfer Sicherheitsdirektor Pierre Modet kritisiert, der Bund habe zusätzliche Stellen beim Nachrichtendienst bereits wieder eingespart. Dazu Simonetta Sommaruga.
Es ist tatsächlich so, dass der Nachrichtendienst im Bereich Terror keine Stellen abgebaut hat, sondern eben diese Stellen, wie das der Bundesrat beschlossen hat, aufgebaut hat.
Konkret geht es um 6 zusätzliche Stellen im Bereich Terrorbekämpfung, die nach den Anschlägen auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris geschaffen worden sind. Justizministerin Sommaruga teilt aber die Ansicht des Genfer Sicherheitsdirektors, dass es bei den Sicherheitsbehörden des Bundes mehr Mittel braucht. Der Bundesrat werde sich demnächst damit befassen, stellte sie in Aussicht. Laut der SBB hat der Fahrplanwechsel auch den Pendlerstresstest bestanden. Es habe am ersten Werktag keine größeren Probleme gegeben, teilt die SBB mit. Viele Pendler hätten sich am Morgen zwar umgewöhnen müssen, besonders im Grossraum Zürich und in der Westschweiz. Der diesjährige Fahrplanwechsel beinhaltet die größten Änderungen seit mehr als 10 Jahren. Das russische Flugzeug sei nicht wegen eines Anschlags über der Sinai-Halbinsel abgestürzt. Dies hat das ägyptische Luftfahrtministerium bekannt gegeben. Der Technische Untersuchungsausschuss habe keine Hinweise gefunden, die auf einen Terrorakt hindeuteten. Das russische Flugzeug war am 31. Oktober in Ägypten abgestürzt. Alle 224 Personen an Bord waren ums Leben gekommen. Die russischen Behörden kamen zum Schluss, in der Maschine sei eine Bombe explodiert. Und die Terrormiliz Islamischer Staat hatte erklärt, sie sei dafür verantwortlich. In einer Wohnung im schaffhausischen Hemmental hat die Polizei die Leichen von 2 Männern gefunden. Bei den Toten handle es sich um 2 Schweizer im Alter von 26 und 56 Jahren. Die beiden seien erstochen worden, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Erste Erkenntnisse deuteten auf ein Beziehungsdelikt hin. Die Tat habe sich in der Wohnung des 56-Jährigen ereignet. Dessen Ehefrau und die Tochter kämen als mögliche Täterinnen in Frage. Die Ermittlungen seien im Gang. Der Europäische Forschungsrat unterstützt 11 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der ETH und der Universität Zürich. Sie erhalten je rund 1,5 Millionen Franken. Insgesamt 16 Millionen. Mit den sogenannten Starting Grants können die Wissenschaftler Forschungsprojekte auf den Weg bringen. Es geht etwa um Projekte in den Bereichen Immunologie, Baustatik oder Lebensmitteltechnologie. Letztes Jahr hatten sich Schweizer Forschende nicht um diese Förderbeiträge bewerben können. Der Grund? Nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative war die Schweiz aus dem europäischen Forschungsprogramm Horizon ausgeschlossen worden. In der Fußball-Champions League sind die Achtelfinals ausgelost worden. Unter anderem spielt Juventus Turin gegen Bayern München. Die AS Roma tritt gegen Real Madrid an und Gent gegen Wolfsburg. Die Champions League-Achtelfinals finden im Februar und März statt. Das Wetter? Im Mittelland liegt teils zäher Nebel mit einer Obergrenze bei etwa 600 Metern. Auch im Süden sind die Wolken zum Teil hartnäckig. Sonst scheint die Sonne. Im Nebelgrau werden maximal 2 Grad an der Sonne um 7 Grad erreicht. Morgen scheint teils die Sonne, teils hat es dichtere Wolkenfelder.
«12.35 Uhr, Rendezvous, das gibt es gleich bei uns.»
«Wenn das nur Show ist, wenn das nur Blabla ist, dann haben wir unseren Job nicht gemacht, dann ist dieses Abkommen nicht viel wert.»
Sagt der Energieministerin Leuthard nach der Pariser Klimakonferenz. Wir klären, was die Schweiz für Hausaufgaben hat und ob sie in der Lage ist, sie zu lösen. Dann, wenn Schüler mit Edelweißhemden zum Unterricht kommen.
Früher hatte man Probleme zwischen reformiert und katholisch oder zwischen ländlich und städtisch oder zwischen unterschiedlichen Einkommen. Und jetzt im Moment ist das halt aktuell mit bestimmten Symbolen, wir Schweizer und die anderen.
Sagt Jörg Brühlmann vom Lehrerinnen- und Lehrerverband. Wir wollen von ihm wissen, wie viel Provokation es leiden mag. Und?
Ich habe das Gefühl, es ist viel schneller und ringer gegangen, auch im Flughafen.
Die Reportage zum grossen Fahrplanwechsel. Die Erleichterung nach dem Klimagipfel in Paris war den Verhandlungsteilnehmern ins Gesicht geschrieben. 195 Länder haben sich auf ein Klimaschutzabkommen geeinigt. Selbst Umweltverbände zeigten sich zufrieden. Doch um die Erderwärmung tatsächlich zu verringern, um den CO2-Ausstoß zu drosseln, sind jetzt alle rund um den Globus gefordert. Auch die Schweiz. Energieministerin Doris Leuthard sagte:
Die Schweiz hat mit ihrem Angebot minus 50% bis 2030, denke ich, ein sehr ambitiöses Ziel gesteckt.
Bis ins Jahr 2030 soll die Schweiz nur noch halb so viel CO2 ausstoßen im Vergleich zu 1990. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, Doris Leuthard spricht von einem ambitionierten Ziel. Ist es wirklich so ambitioniert?
Aus politischer Sicht ja, aus wissenschaftlicher Sicht nein. Das beratende Organ des Bundesrates für Fragen der Klimaänderung, das sind Wissenschaftler, hat diesen Sommer festgehalten, bis 2050 müsste die Schweiz den Ausstoß an Treibhausgasen um 80-95% senken, wenn man das Ziel von Paris erreichen möchte. Die 50% seien somit nur ein erster Schritt. Umweltverbände kritisieren zudem, dass es eigentlich bloß 30% seien, weil 20% will der Bundesrat mit Maßnahmen im Ausland erreichen. Politisch gesehen sind aber schon 30% im Inland eigentlich eine gewaltige Herausforderung. Das geltende Gesetz, das spricht von minus 20% bis in 5 Jahren. Und von diesem Ziel sind wir weit entfernt. Kommt dazu, dass die Schweiz eine Wirtschaftsstruktur hat, die im Vergleich zum Ausland relativ wenig CO2 ausstößt. Will man also massiv reduzieren, dann muss man den Hebel beim Verkehr und im Gebäudebereich ansetzen.
Sie haben es angesprochen, die Schweiz möchte einen großen Teil der CO2-Reduktion mit dem Handel von Emissionszertifikaten erreichen. Das heisst, sie finanziert Klimaprojekte im Ausland. Ist das im Sinn von Paris?
Ja, es geht um ein globales Klimaziel und nicht um das Klima in der Schweiz allein. Der Bundesrat argumentiert, jeder investierte Franken bringt im Ausland mehr als in der Schweiz, wo der Ausstoß an Treibhausgasen pro Kopf bereits relativ gering ist. Zum Vergleich, bei uns sind es 6,4 Tonnen, in den USA sind es fast 3-mal so viel. Insofern sind Auslandmaßnahmen sicher kein Widerspruch zu Paris.
Im nächsten Sommer will der Bundesrat eine neue Vorlage für ein verschärftes CO2-Gesetz vorlegen. Braucht es da massive Verschärfungen, um das Ziel zu erreichen?
Das kann man wohl sagen. Wie gesagt, haben wir bisher nicht einmal das 20%-Ziel im Griff, vor allem im Verkehrsbereich nicht. Wenn man nun darüber hinausgehen will, dann wird das Massnahmen brauchen, die wehtun. Der Bundesrat hat bisher nicht gesagt, was in das neue CO2-Gesetz hineinkommen soll. Er spricht davon, die bisherigen Massnahmen weiterzuführen und zu verschärfen. Bei Fahrzeugen würde das dann noch strengere Abgasvorschriften bedeuten. Im Gebäudebereich soll es statt Fördergelder wie bisher neu technische Vorschriften geben. Das klingt alles etwas wolkig noch. Ab 2021 will ja der Bundesrat das System ohnehin ganz umbauen und eine völlig neue Energielenkungsabgabe auf Brennstoffen wie Heizöl einführen.
Wie sieht es denn aus mit der politischen Chance jetzt im neu zusammengesetzten Parlament?
Da sehe ich schon eher schwarz. Schon in alter Zusammensetzung hat der Nationalrat vor einem Jahr eine Verschärfung des CO2-Gesetzes kurzerhand abgelehnt. Die neue Energielenkungsabgabe, die wird von SVP und FDP gemeinsam vehement abgelehnt. Und diese beiden Parteien haben neu im Nationalrat eine Mehrheit. Sie könnten also diese Reform versenken. Umweltkreise im Parlament haben die Hoffnung eigentlich auch schon aufgegeben. Sie setzen auf den Druck von außen übers Volk. Ob dieses allerdings dann von neuen Vorschriften und höheren Abgaben so begeistert sein wird, das kann man bezweifeln.
Danke für diese Einschätzungen, Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Simonetta Sommaruga, es war ihr Jahr als Bundespräsidentin. An zwei ganz unterschiedliche Bilder mögen wir uns erinnern. Eine lächelnde Bundespräsidentin, die vom EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker geküsst wird. Und an eine ernste Simonetta Sommaruga am Trauer- und Protestmarsch nach dem Attentat auf Charlie Hebdo in Paris. Wie die Bundesrätin selbst das Jahr erlebt hat, das hat sie am Vormittag unter anderem Raphael von Matt verraten.
Das Bild ging um die Welt. Europäische Spitzenpolitiker, darunter Simonetta Sommaruga, protestierten im Januar mit einem Trauermarsch gegen den islamistischen Anschlag gegen die Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris. Im November erschütterten wieder Attentate Paris. Und jüngst gab es auch in Genf einen konkreten Terrorverdacht. Aber das Stadtfest fand trotzdem statt. Das sei sehr wichtig.
Genf hat am Wochenende die Escalade gefeiert und das ist gut so. Genf hat sich also in seiner Freiheit nicht einschränken lassen. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Wir dürfen uns unsere Freiheit nicht nehmen lassen. Wir müssen sie gemeinsam verteidigen.
Doch die Hauptaufgabe von Bundespräsidentin Sommaruga dieses Jahr war ohne Zweifel, das Verhältnis zur Europäischen Union zu verbessern. Als Bundespräsidentin war sie oft unterwegs in die europäischen Hauptstädte mit der Aufgabe, Verständnis für die Position der Schweiz zu schaffen. Ein zentrales Ereignis war dabei ihr Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Februar in Brüssel. Dort wurde sie von Juncker so euphorisch geküsst. Dieser Kuss, diese Annäherung sei durchaus auch politisch zu verstehen, sagt Sommaruga.
Wir sind in diesem Jahr etwas weitergekommen in dieser Frage. Vor allem haben wir in diesem Jahr die Basis für eine Lösung geschaffen.
Die Basis zu einer Lösung soll eine Schutzklausel sein, mit der die Schweiz die Zuwanderung beschränken könnte. Und Sommaruga und ihre Bundesratskollegen haben erreicht, dass sich die EU mindestens gesprächsbereit zeigt. Und so reist die Bundespräsidentin nächsten Montag zu einem neuen Treffen mit Jean-Claude Juncker nach Brüssel. Auch beim Besuch von Angela Merkel in Bern habe sie festgestellt, so Sommaruga, das Klima zwischen der Schweiz und der EU habe sich verbessert. Auf Dialogbereitschaft und eine gute Zusammenarbeit aller Parteien hofft die Bundespräsidentin auch im Inland. Sie appelliert speziell an die Mitteparteien.
Neigen Sie, wie es in letzter Zeit oft geschah, auch weiter nach rechts? Oder setzen Sie ganz klare, scharfe Grenzen gegen rechts außen? Setzen Sie sich klar ein für den Rechtsstaat, für das Völkerrecht. Wir werden sehen, auch in der Schweiz.
Als Bundespräsidentin war Sommaruga dieses Jahr häufig auf Reisen. Sie war in ihren Dossiers voll gefordert und zusätzlich musste sie die Bundesratssitzungen leiten. Es sei ein sehr intensives Jahr gewesen.
Was zu kurz kommt, ist die Zeit neben der Arbeit, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja auch das Gute an diesem Präsidialrat. Man weiß auch, dass es wieder aufhört. Und dann kann man auch diese Zeit dann nachher wieder anders organisieren.
Simonetta Sommaruga scheint nicht unglücklich, dass sie in der Silvesternacht das Bundespräsidium in die Hände von Johann Schneider-Ammann legen kann.
Am letzten Freitag in der Sekundarschule Gossau im Kanton Zürich. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern kommt in einem Edelweißhemd zum Unterricht. Damit, so sagten die Schüler selber, hätten sie zeigen wollen, dass sie stolze Schweizer seien. Offenbar gab es zuvor Spannungen zwischen ausländischen und Schweizer Schülern. Die Lehrerin sah rot und forderte die Jugendlichen zum Kleiderwechsel auf. Ein Fall, der für viel Wirbel und heftige Diskussionen sorgt. Jörg Brühlmann ist Leiter Pädagogik beim Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband. Ich habe ihn gefragt, Edelweißhemden als Statement, für wie problematisch halten Sie das?
Das ist etwas Normales im Jugendalter. Jugendliche kommen manchmal mit Schweizer Kreuzhemden, mit schwarzen T-Shirts, mit sehr langen Haaren. Sie versuchen, eine bestimmte Wirkung zu erzielen mit bestimmten Symbolen oder Kleidern oder wie sie sich frisieren oder verhalten. Das ist normal.
Die Lehrerin hat spontan mit einem Verbot der Edelweißhemden reagiert. Davon hat sich die Schulleitung nun ausdrücklich distanziert. Was hätte die Lehrerin denn tun sollen in einem solchen Fall? Was wäre besser gewesen?
Ich glaube, in solchen Fällen ist es immer schwierig. Wenn es einmal so weit ist, muss man irgendetwas machen, um zu signalisieren, so lassen wir das nicht eskalieren. Das ist die wichtigste Botschaft. Es ist uns nicht einfach egal, was da jetzt geschieht, sondern wir gehen dazwischen und wir wollen, dass das runtergefahren wird.
Was ist denn auch zu tun, damit es vielleicht gar nicht zu einer solchen Zuspitzung der Situation kommt, wenn vielleicht ein Unbehagen feststellbar ist? Müsste man nicht schon früher einschreiten?
Üblicherweise haben Schulen ein gutes Repertoire, um solche Situationen vorzubeugen, auch um die Stimmung zu verbessern, das Klima zwischen unterschiedlichen Kulturen an der Schule, aber auch zwischen unterschiedlichen Auffassungen, Religionen. Früher hatte man Probleme zwischen reformiert und katholisch oder zwischen ländlich und städtisch oder zwischen unterschiedlichen Einkommen. Und jetzt im Moment ist das halt aktuell mit bestimmten Symbolen, wir Schweizer und die anderen.
Wir Schweizer und die anderen. Ist das ein Phänomen, das Sie tatsächlich auch an anderen Schweizer Schulen beobachten?
Ja, das ist ein Phänomen. Allerdings ist es sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Schulen mit sehr vielen Ausländern, die da überhaupt keine Probleme haben, weil da müssen einfach alle zusammenleben. Manchmal sind das 20 verschiedene Kulturen oder Sprachen. Und es gibt Schulen, die eher neu damit konfrontiert sind. Und dann muss sich das zuerst einpendeln.
Und wie äußert sich denn das?
Indem zum Beispiel Jugendliche ausprobieren, wer sind wir, wer sind die anderen. Und wenn das dann schon mit Edelweißleibchen symbolisiert wird, da sind wir schon recht weit in der Entwicklung. Also das beginnt viel früher und viel subtiler.
Können Sie ein Beispiel machen?
Es kann sein, dass in einer Klasse jemand gehänselt wird oder dumm gelacht wird, wenn ein Ausländer wenig Deutsch kann oder umgekehrt von Ausländern, wenn Schweizer irgendwie das tun, was für sie merkwürdig ist. Das geschieht in ganz kleinen Situationen und wenn das nicht angegangen wird, wenn sich das häuft, dann schließen sich die Jugendlichen zu Gruppen zusammen. Es muss nur irgendeinmal auch etwas geschehen sein, dass jemand gerempelt wird oder so und dann haben wir schon die Situation, dass Gruppe gegen Gruppe auftritt. Aber wie gesagt, da muss man ein scharfes Auge drauf haben und sehr frühzeitig schon intervenieren.
Sagt Jörg Brühlmann vom Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband. Viele Zugreisende mussten sich heute vom alten Trott verabschieden. Doch der neue Fahrplan der SBB hat sich am ersten Pendlermorgen bewährt. Bei der größten Umstellung seit mehr als 10 Jahren gab es keine Probleme. Besonders im Raum Zürich mussten viele Passagiere aber umdenken. Dort fahren etwa die Intercities auf der Hauptachse Zürich-Bern sozusagen 2 Stöcke tiefer ab, statt in der großen Bahnhofshalle im neuen unterirdischen Durchgangsbahnhof. Wie die Pendler in der morgendlichen Rush-Hour reagierten, Cordin Vinzenz berichtet.
Gleis 31, Einfahrt des Intercity.
Diese Nummer müssen sich die Zürich-Bern-Pendlerinnen und Pendler merken. Viele haben das auch schon getan. Um 7.25 Uhr heute Morgen warten Hunderte auf den einfahrenden Zug mit Mappe oder Aktentasche in der Hand, viele mit Kopfhörern im Ohr, dem Smartphone vor den Augen. Sie tun, was sie immer tun um diese Zeit, einfach an einem anderen Ort. Und auch wenn sich niemand etwas anmerken lässt, einige haben erst im letzten Moment realisiert, wo sie hin müssen, wie dieser Mann, der auf sein Smartphone deutet.
Ich habe heute Morgen gesehen, als ich es hier eingegeben habe, weil ich es immer mache und gewusst habe, dass es auf der Fahrtbahn geändert hat. Oder?
Für ihn sei der Tiefbahnhof besser, sagt er, sein Weg sei kürzer geworden. Aber das ist nicht für alle so.
Ich finde es nicht gut, ja. Bis vor einer Woche konnte ich einfach 2 Gleise weitergehen, ja, und 2 Minuten war alles erledigt. Und jetzt, ja, ich weiß nicht, wenn man nicht mehr so gut gehen kann, denke ich, wird es ein kleines Problem werden, ja.
Es ist der erste Werktag, an dem 100.000 Passagiere ein- und aussteigen hier im Tiefbahnhof. Das sind auf einen Schlag 3-mal mehr als in den ersten 1,5 Jahren seit Eröffnung dieses Bahnhofsteils. Bei der SBB ist man zufrieden, wie die Umstellung gelaufen ist. Man habe auf allen Kanälen informiert, sagt Sprecherin Lea Meyer.
Aber man muss den neuen Fahrplan eben doch einmal erfahren. Wir haben festgestellt, dass viele Leute dann heute doch noch auf den Zug gesprintet sind oder zum Beispiel ans andere Ende des Perrons gesprintet sind, weil eben ihre erste Klasse oder ihr Speisewagen nicht mehr am gewohnten Ort zu finden war.
Während unten die Fahrgäste in den Intercity steigen, ist es oben in der großen Halle merklich ruhiger als noch letzten Freitag. Keine Reisenden, die im letzten Moment auf Gleis 15 stürmen, und auch keine Schlange vor dem fahrbaren Kaffeestand. Der Kaffeeverkäufer sagt:
Wenig Leute, ja, ein wenig, schon wenig Leute. Viele fahren unten und unsere ist schon wenig.
Unterdessen ist es 7.32 Uhr, der Intercity nach Bern müsste eigentlich abfahren. Kann er aber nicht, weil der Zug nach Biel, der vorher starten müsste, eine Panne hat.
Grund dafür ist eine technische Störung am Fahrzeug.
Diese Störung am Trittbrett der Türe bleibt die einzige Panne an diesem Morgen. Schließlich fahren beide Züge etwa 5 Minuten zu spät ab. Der Vorteil, auch wenn jemand seinen Zug noch am alten Ort suchte, hat er ihn diesmal dank der Verspätung doch noch erwischt.
Es ist ein sehnlicher Wunsch von Serbien. Der Balkanstaat möchte so rasch als möglich in die EU. Seit 2012 ist Serbien Beitrittskandidat, was damals schon als großer Erfolg gefeiert wurde. Nun soll es richtig losgehen. Heute wird die EU die ersten beiden Verhandlungskapitel offiziell eröffnen und gleich ein heißes Eisen anpacken. Frage an den Journalisten und Südosteuropa-Experten Norbert Mapes-Niedig. Der offizielle Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen, was bedeutet er für Belgrad?
Das ist ein wichtiger Prestigegewinn, dieser 31. Dezember. Das war immer ein Stichtag. Das ganze Jahr über hat man darüber geredet, ob es gelingt, bis Ende des Jahres die Verhandlungskapitel zu eröffnen. Jetzt ist das soweit. Und diese ganze Beitrittssache ist ja ein richtig kompliziertes Spiel mit der Stimmung in der Bevölkerung. Man muss Erfolge vorweisen und Eröffnung eines Kapitels oder Eröffnung der Verhandlungen formal, das ist ein solcher.
Zunächst geht es um die Themen Finanzkontrolle sowie, und das ist gleich ein schwieriges Kapitel, um die Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo. Warum ist es wichtig, zunächst hier eine Lösung zu finden?
Ja, jedes Mitglied muss seine Beziehungen zu den Nachbarländern geregelt haben, wenn es in die EU will. Und im Falle Kosovo und Serbiens ist das natürlich besonders schwierig. Kosovo war bis 1999 de facto und dann bis 2008 auch noch de jure eine serbische Provinz, hat sich in einem Krieg vom Mutterland gelöst. Es ist also kein Wunder, dass die Beziehungen noch sehr, sehr schwierig sind und die EU will auf gar keinen Fall sich mit Serbien ein handfestes außenpolitisches und völkerrechtliches Problem einhandeln. Und wenn Serbien einmal Mitglied ist, muss es zu jedem Erweiterungsschritt eines weiteren Landes immer seine Zustimmung geben. Und das kann enorme Probleme aufwerfen. Das war schon zwischen Slowenien und Kroatien so. Und erst recht schwierig wird das ohne Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo.
Und welche Erwartungen hat die EU da an Serbien?
Am Ende dieser Beitrittsverhandlungen soll ein Abkommen über umfassende Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo stehen. Man muss das Kosovo nicht völkerrechtlich anerkennen. Aber schon das ist eigentlich eine Rechnung mit zwei Unbekannten. Denn ob ein solches Abkommen dann auch tatsächlich zustande kommt, liegt natürlich nicht allein an Serbien, sondern auch am Kosovo. Und dort wachsen die Widerstände. Man weiß nicht, wie das aussieht, wenn Kosovo einmal eine andere Regierung hat. Und das Verhältnis zum Kosovo ist auch in der EU voll und ganz ungeklärt. Es gibt Staaten, die ein sehr enges Verhältnis zum Kosovo unterhalten und andere haben es noch nicht mal völkerrechtlich anerkannt. Und deswegen sind die Erwartungen an Serbien in dieser Beziehung dann auch sehr, sehr unterschiedlich. Aber man braucht Serbien, ne?
Sie haben gesagt, für Serbien ist es sehr wichtig, dass diese ersten Verhandlungen jetzt noch in diesem Jahr stattfinden. Nun hat sich Serbien bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise kooperativ gezeigt. Inwiefern wird das nun von der EU honoriert?
Ja, das sagen viele, dass die Eröffnung der Verhandlungskapitel tatsächlich jetzt das Honorar sei für diese Kooperationsbereitschaft in der Flüchtlingspolitik. Aber das ist auch zugleich eine sehr heikle Sache, denn worin hat diese Kooperationswilligkeit Belgrad eigentlich bestanden? Serbien hat Mitte November auf Druck aus Deutschland hin seine Grenze für alle Flüchtlinge zugemacht, die nicht aus Syrien, dem Irak oder aus Afghanistan kommen. Und das ist eigentlich ein glatter Bruch der Genfer Flüchtlingskonvention. Und jetzt will die EU demnächst ein Verhandlungskapitel aufmachen, in dem es um Grundrechte geht. Und eigentlich müsste sie da ja Serbien dafür schelten, dass es genau das gemacht hat, was die EU von ihm wollte.
Es gibt noch einen anderen heiklen Punkt. Belgrad pflegt enge Beziehungen zu Russland. Wie belastend ist das für die Verhandlungen über einen EU-Beitritt?
Ja, das ist so eine Sache. Also die politischen Beziehungen sind wahrscheinlich doch eher sentimentaler Art. Serbien hat sich zwar den westlichen Sanktionen wegen der Krim-Krise nicht angeschlossen, aber es war OSZE-Vorsitzland 2015 und hat da außenpolitisch immer wieder bewiesen, dass es im Grunde fest zum Westen steht. Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Serbien und Russland, die fallen nicht weiter ins Gewicht. Die Serben wissen sehr genau, dass in Russland außer Energie nichts zu holen ist. Und was es wirklich gibt und was dann auch im Westen manchmal zu Misstrauen führt, das sind militärische Beziehungen. Formal darf das aber keine Rolle spielen, denn Militärisches gehört halt nicht zu den Zuständigkeiten der Europäischen Union.
Die Beitrittsverhandlungen beginnen jetzt also offiziell. Serbien möchte bis 2020 in die EU aufgenommen sein. Wie realistisch ist das?
Na, aus heutiger Sicht ist es nicht sehr realistisch. Was aber jetzt weniger an Belgrad liegt, als vielmehr an der Aufnahmebereitschaft der EU-Staaten, mit der ist es zurzeit nicht weit her. Und ob Serbien dann 2020 tatsächlich Mitglied werden kann, das hängt vor allem von der Zukunft der EU ab. Und die traut sich momentan für so viele Jahre eigentlich niemand vorherzusehen.
Sagt der Journalist und Südosteuropa-Experte Norbert Mapes-Niedig hier im Rendezvous. In 6 Minuten ist es 1:04. Nach Spanien. Kaum war die Krise da, war die Wissenschaft weg. Auch wenn Spanien wirtschaftlich erste Zeichen einer Erholung spürt, fehlt noch viel, bis das Land wirtschaftlich wieder stabil ist. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss die neue Regierung, die am kommenden Wochenende gewählt wird, auch wieder stärker auf die Universitäten setzen, auf Forschung und Entwicklung. Das zeigt der Bericht von Martin Durrer aus Madrid.
Wissenschaftler sind immer genau. Aber just wenn ein Journalist kommt und etwas ganz genau wissen will, bleiben sie verschwommen. Auf die Frage, wie viele Forscher Spanien in den Krisenjahren verlassen haben, wissen sie keine Antwort. Pablo Jiménez Gómez vom Verband der jungen Forscher hantiert mit einer Zahl der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der OECD.
Que hemos tenido un exilio masivo de científicos que han tenido que irse al extranjero, la OCDE.
Jiménez Gómez redet von 10.000 Personen, die gegangen seien, alle aus dem Forschungsbetrieb. Professoren, Professorinnen, auch Laborantinnen oder Techniker. Nur, es gehöre eben zum Forschungsbetrieb, dass man auch an ausländische Universitäten gehe. Darum sei schwer zu ermitteln, wie viele aus wirtschaftlicher Not gegangen seien. Aber auch wenn die Zahl der Auswanderer nicht klar zu fassen ist, die Misere im spanischen Forschungsbetrieb ist es. Und die beginnt mit den sinkenden Budgets.
Ha sido demoledor y es cierto que poco a poco lo estamos superando también las tasas de reposición que se fijaron en el 10%.
Die letzten Jahre waren schlimm. Nationale Forschungsprojekte wurden gestoppt. Ausschreibungen fielen aus oder wurden lange verzögert. Nur etwa 10% der offenen Stellen wurden wieder besetzt, sagt Jiménez. Das Forschungsbudget sei immer noch viel zu mager, deutlich unter dem internationalen Durchschnitt. Verheerend sei das, sagt auch Lucia Diaz-Marroquin, die Präsidentin der Nationalen Forschervereinigung Ramón y Cajal, ein Verband der Elite des Landes. Forschung, sagt sie, brauche Planungssicherheit.
Más dañina aún que la falta de financiación para la investigación es la falta de continuidad en la financiación. No puede ser que alguien que emprende.
Wir sind nicht die Modebranche, die immer auf die nächste Saison konzentriert ist, spottet Diaz-Marroquin. Forschung erstrecke sich über mehrere Jahre und müsse planbar sein. Spanien hat in den Jahrzehnten seit der Franco-Diktatur viel in Schulen investiert, aber zu wenig in Forschung. Erst in den letzten Jahren vor der Krise sind diese Budgets gewachsen. Aber der Aufschwung war kurz. Lucia Diaz-Marroquin gibt, etwas zögernd zwar, zu, dass Spanien im Bereich Forschung noch nicht zur internationalen Spitze gehört.
Pues España está en el camino, pero le falta.
Spanien ist unterwegs, sagt Diaz-Marroquin, aber es fehlt noch vieles. Es gebe zwar einzelne sehr gute Forscher, aber am erfolgreichsten seien die, wenn sie an einer ausländischen Universität arbeiteten. Zurück in Spanien fingen die Probleme mit Geldmangel und bürokratischen Strukturen wieder an. Und bei den Forschungswettbewerben der EU schneide Spanien immer schlechter ab als andere große Länder. Das ist ein Defizit, das Spanien auch wirtschaftlich schwächt. Denn Forschung sorgt für Entwicklung und Innovation und damit für Wettbewerbsfähigkeit auch auf internationalen Märkten. Die Krise, sagt Pablo Jiménez, habe die Forschung selbst dort getroffen, wo sie bereits internationales Renommee hatte.
Es muy famoso el caso del Príncipe Felipe, el Instituto de Investigación Príncipe Felipe en Valencia. Es tan famoso el caso que hasta la revista.
Das Forschungszentrum Príncipe Felipe in Valencia hatte 260 Angestellte, sagt Jiménez. Die Regionalregierung wollte sich das nicht mehr leisten und halbierte die Zahl der Projekte, etwa im Bereich Krebs- und Zellforschung. Das Personal wurde auf weniger als die Hälfte reduziert. Diesen Rückstand wieder aufzuholen, wird lange dauern. Wer immer Spanien nach dem kommenden Wochenende regiert, und wer die Wirtschaft stärken will, muss das Thema Forschung ernst nehmen. Lucía Díaz-Marroquín warnt die Politik. Wir brauchen bessere Bedingungen.
Necesitamos continuidad en la financiación de los proyectos y necesitamos no tener que vivir en la precariedad. Es decir,
wenn man uns aus dem Ausland zurückruft, wollen wir hier nicht unter prekären Verhältnissen arbeiten und nur von den Krümeln leben, die vom Tisch fallen, sagt Díaz-Marroquín. Sonst werden noch mehr gehen oder nicht aus dem Ausland zurückkehren. Diesen letzten Satz spricht sie nicht aus. Hörbar ist er dennoch.
Und mit dem Bericht von Martin Dohr ist es eins geworden. Gleich im ersten und vierten, Frankreich hat den Front National ausgebremst. Doch wie nachhaltig ist das in einem Klima latenter Bedrohung durch den Terror? Wir reden darüber mit unserem Frankreich-Korrespondenten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen. Und die bringt uns Thomas Fuchs.
Der Bund spart nicht bei der Terrorabwehr. Das hat Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga klargestellt, nach entsprechender Kritik des Genfer Sicherheitsdirektors Pierre Modet. Laut der SBB hat der Fahrplanwechsel auch am ersten Werktag zu keinen größeren Problemen geführt. Besonders im Grossraum Zürich und in der Westschweiz mussten sich viele Pendler umgewöhnen. Der Grund für den Absturz eines russischen Passagierflugzeugs über der Sinai-Halbinsel war kein Anschlag. Das sagt die zuständige ägyptische Untersuchungskommission. Laut den russischen Behörden explodierte im Flugzeug eine Bombe. In den Achtelfinals der Fußball-Champions League kommt es im Februar und März zum Duell Juventus-Turin gegen Bayern München. Drei weitere Paarungen, Arsenal gegen Barcelona, AS Roma gegen Real Madrid und Gent gegen Wolfsburg.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.